rechter Hand in der Wegkurve liegt der gesprengte Gruppenunterstand 59. Achtung, wir weisen Sie darauf hin, dass das Betreten sämtlicher Bunkeranlagen in dieser Region untersagt ist, da diese Rückzugsräume bedrohter Tierarten sind und die Bunkerruinen nicht gesichert sind. Gehen Sie den Weg weiter bergan und hören Sie nun das Tondokument zum Bau des Westwalls.
Nachdem bereits unmittelbar nach der Besetzung des Rheinlands im März 1936 mit dem Bau kleinerer Grenzschutzanlagen begonnen worden war, befahl Hitler im Zuge der sich anbahnenden Sudetenkrise am 28. Mai 1938 den verstärkten Ausbau einer Westverteidigungsanlage. Deckname der Baumaßnahmen war ironischerweise der Begriff Limes-Programm, der Assoziationen zum römischen Grenzwall aus der Zeit um 200 nach Christus hervorrief. Die Bevölkerung sah in der Aufrüstungsmaßnahme in der Eifel vor allem eine willkommene Verbesserung der Infrastruktur und war erfreut über die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Dazu der Dürener Historiker Dr. Horst Wallraff, Autor des Buches »Der Nationalsozialismus in den Kreisen Düren und Jülich«.
Man könnte sagen, dass der Westwall von vornherein eigentlich ein militärpolitisch fast ein totgeborenes Kind gewesen ist. Nichtsdestotrotz hat er für diese Region also nicht nur propagandistische Effekte gehabt, sondern er hat auch einen ökonomischen Boom hier hervorgerufen. Das heißt, es kamen also eine ganze Menge. Es sind, ich glaube, während des Höhepunkts der Arbeiten etliche Zehntausende Arbeiter gewesen, die also eine ganze Menge Wirtschaftskraft hier in die immer schon etwas strukturschwache Region gebracht haben. Was Ganze ist aber auch mit einigen negativen Folgen behaftet gewesen, sodass, das ist vielleicht eine ganz interessante Marginalie, die Eifeler Bevölkerung damals von den sogenannten Wildwestfahrern gesprochen hat. Das waren also die Lastwagenfahrer, die nur nach Kilometerleistung bezahlt wurden und die entsprechend rücksichtslos und brutal fuhren, wo also etliche ältere Menschen und auch Kinder zu Tode gefahren worden sind, sodass also die hiesigen Bürgermeister und Ortsvorsteher sich bei den jeweiligen NS-Größen beschwert haben. Das Ganze blieb natürlich dann, wie man sich leicht denken kann, erfolglos. Also es wurde weiter so lange Wildwest gefahren, bis der Westwall dann von oberster NS-Stelle aus quasi abgebrochen worden ist.
Für die Bewohner der bis dahin abseits gelegenen Eifeldörfer, vor allem den Jugendlichen, bot der Westwallbau eine willkommene Abwechslung und Begegnungen mit bis dahin unbekannten Formen der Unterhaltungskultur. Der in Vossenack aufgewachsene Gottfried Rüttgers erinnert sich.
Zwei Säle waren voll belegt und diese Baracken oben. Da wurde jede Woche mindestens einmal entweder VT oder Kino gezeichnet. Mit Marika Rock und weiß ich was, ich könnte so alte Namen nennen damit. Das waren all diese Filme, die ich gern gesehen habe und so weiter, wurden gezeigt. Aber diese vielen fremden Arbeiter, die haben als solche die Bevölkerung hier, ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwie Belästigungen stattfanden. Die wurden bei uns mit Autos abgeholt, an die Baustelle gebracht und abends, da waren die Mütter gearbeitet, kamen sie zurück.
Doch für viele der zwangsverpflichteten Arbeiter, die vor allem aus Großstädten in die entlegenen Weiler abkommandiert wurden, sah die Wirklichkeit anders aus. Aufgrund der engen Wohnsituation und mangelnder Freizeit kam es in den Dörfern zu Reibereien und Massenschlägereien. Auf den Baustellen kam es immer wieder zu Ausfällen durch Trunkenheit, Schlendrian und unerlaubte Abwesenheit, so dass schließlich von der Gestapo entlang des Westwalls Schutzhaftlager errichtet wurden, um unwillige Arbeiter zu disziplinieren. Später wurden diese Lager teilweise als Kriegsgefangenenlager oder Sammelstellen zur Deportation der jüdischen Bevölkerung genutzt. Das Polizeihaft- und Erziehungslager Hinzert im Hunsrück wurde ab 1940 sogar zum SS-Sonderlager und KZ. Wir empfehlen an dieser Stelle einen Besuch der heutigen Gedenkstätte. Bitte beachten Sie dazu die Links auf unserer Homepage. Als sich die Sudetenkrise zuspitzt, gibt Hitler am 12. September 1938 auf dem Nürnberger Reichsparteitag erstmals den Bau der Westverteidigungsanlage öffentlich bekannt.
Ich habe unter Berücksichtigung dessen nunmehr am 28. Mai sehr schwere Maßnahmen getroffen. Erstens, die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luftwaffe wurden auf meinen Befehl hin sofort außerordentlich erweitert und augenblicklich eingeleitet und ausgeführt. Zweitens, ich befahl den sofortigen Ausbau unserer Festungsanlagen im Westen. Ich darf Ihnen die Versicherung geben, dass seit dem 28. Mai dort das gigantischste Befestigungswerk aller Zeiten im Ausbau begriffen ist. Ich habe zu diesem Zweck den Generalbauinspektor des deutschen Straßenbauwesens, Dr. Todt, mit einem neuen Auftrag bedacht. Er hat im Rahmen der von der Festungsbauinspektion vorgesehenen Arbeiten durch die Kraft seines organisatorischen Genies eine der gewaltigsten Leistungen aller Zeiten vollbracht. Ich möchte nur wenige Zahlen nennen. An der deutschen Westbefestigung, die seit 2 Jahren an sich bereits im Bau begriffen war, arbeiten nunmehr in der Organisation Todt zusammengerechnet 278.000 Arbeiter.
In dieser Rede nannte er auch die Zahl von 22.000 zum Teil schwerster Werke, obwohl die Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt noch immer in den Kinderschuhen steckten. Vermutlich ist bis zum Bauschluss 1940 nur etwa die Hälfte der Anlagen tatsächlich fertiggestellt worden. Tatsache ist auch, dass die hohen Baukosten von ca. 3,5 Milliarden Reichsmark parallel zu den gigantischen Rüstungsausgaben den Reichshaushalt extrem belasteten und Deutschland auf den Staatsbankrott zuführten. Einer Situation, der das sogenannte Dritte Reich durch die Kriegserklärung an Polen entging. Fortan sollte der zu gewinnende Krieg die Aufrüstung und den Westwallbau ex post finanzieren. Nach der Beilegung der Sudetenkrise durch das Münchner Abkommen befahl Hitler weitere Baumaßnahmen am Westwall. Sicheres Indiz dafür, dass der Diktator entgegen seinen eigenen Beteuerungen weiterhin mit einem Krieg gegen die westlichen Nachbarn kalkulierte. So entstand hinter dem Westwall die Luftverteidigungszone West. Außerdem wurden mit dem Aachen-Saar-Programm Vorverteidigungsstellungen mit weiteren Panzerhindernissen gebaut, die noch heute als Höckerlinien in der Landschaft sichtbar sind, zum Beispiel bei Simmerath und Paustenbach. Hitler reiste mehrfach selbst an die Baustellen des Westwalls und griff aktiv in die Planungen ein. Gottfried Rüttgers wurde als Jugendlicher Augenzeuge eines dieser Besuche.
Das muss aber im Frühjahr 1939 gewesen sein. Da kam der Adolf Hitler selbst und hat diese Sache besichtigt. Und ist aber, der kam von Rott aus Richtung Lammersdorf und fuhr nach Vorsang. Und wir Jugendliche sind dann nach Lammersdorf gefahren und wollten den Führer, sagten wir, wollten den Führer sehen. Er ist auch tatsächlich, wir standen so am Straßenrand, ne? Er ist da so vorbeigekommen, so, ne? Im offenen Wagen, aber er kam nicht allein. Da kam vorher, vor ihm, mindestens 8 oder 10 Motorräder mit Beiwagen. Auf jedem Beiwagen waren MG aufgepflanzt und der Fahrer war auch noch ein Sozio war dabei da, ne? Und anschließend kamen so, das kann ich nicht mehr sagen, 4 oder 5, diese schwarze Mercedes da, aber verdeckt. Die Leute, die da saßen, da kann ich nicht sagen, was das für Leute waren, weiß ich nicht. Und dann kam der Adolf im offenen Wagen. Ne? So wie immer. Ne? Die Mädchen standen an der Seite, freudig, alles. die ganze Zivilisten erstanden. Freudig begeistert, haben Blumensträuße im Waren geworfen. Also neben mir stand ein Mädchen da, ne? Ein junges Mädchen hat einen Blumenstrauß, ist auf das Trittbrett geklettert und hat eben den Blumenstrauß gegeben und so weiter. Ne?
Folgen Sie weiterhin der ausgeschilderten Route Richtung Buhlert und starten Sie an Punkt B3 das Tondokument mit einem Text des Schriftstellers Ernst Jünger, der im Frühjahr 1940 in einem Westwallbunker am Oberrhein stationiert war.